Genau, wir sind heute im Vormittagsprogramm in dem Track, wo sich alles um Backup dreht und mein Thema ist alles Backuppen mit R-Snapshot. Ich benutze es schon seit knapp 15 Jahren, also ich kann es ganz genau sagen, das Programm ist etwas über 15 Jahre alt. Ich weiß es wirklich nicht exakt, in welchem Jahr das erstellt wurde, aber es ist sozusagen gut ausgereift. Viele benutzen das und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und möchte einmal vorstellen, wie das funktioniert. Der Titel Alles Backuppen mit R-Snapshot ist ein bisschen kaputtes Deutsch, aber ich wollte klar machen, es geht jetzt nicht um IT-Security, um Sicherheit, sondern um Sicherheit im Sinne von Backups machen. Einmal stelle ich R-Snapshot vor. Wer das noch nicht kennt, kriegt eine kleine Einführung, auch so ein paar vielleicht Ecken und Kanten davon oder Sachen, die man irgendwie clever lösen kann. Und es geht ja um alles Backuppen. Das heißt, ich habe mir irgendwie so angewöhnt, wenn ein Gerät in meinen Haushalt wandert, das eine Netzwerkschnittstelle hat, dann suche ich irgendeine Lösung, wie ich auch davon, ja, auch vom Drucker oder so eine Backup-Datei ziehen kann. Das ist immer ganz praktisch. Und am Anfang nochmal kurz gefragt, also einmal die Hände hoch bitte, wer hat eine funktionierende Backup-Lösung? Das sind 80% der Gäste, würde ich mal abschätzen. Und jetzt nochmal die Hände hoch. Wer hat vor diesem Tag schon mal von R-Snapshot gehört? Oh, das ist nur vielleicht ein Drittel oder sowas. Nicht so schnell die Arme runter. Wer hat es aktiv installiert? Und wer hat es aktiv in Verwendung? Okay, das ist also nur noch ein halbes Dutzend oder sowas. Ja, dann seid ihr hier genau richtig. Was ist das Ziel von dem Konzept, was ich jetzt vorstelle? Wir haben einen zentralen Backup-Rechner, der ist dafür zuständig, sich Backups zu ziehen. Und der kann im ersten Schritt schon mal ein Backup von sich selber machen. Also der hat vielleicht eine lokale Festplatte, hoffentlich noch eine zweite Backup-Festplatte in diesem Rechner. Und er kann da immer in regelmäßigen Abständen von sich selbst ein Backup ziehen. Und dann haben wir diverse andere Geräte, Server im Internet, der Drucker, der Access Point, was auch immer. Und dieser Backup-Rechner soll regelmäßig von diesen anderen Geräten Backups einsammeln, bei sich speichern und die dann rotieren. Das haben wir eben im Vortrag schon mal gesehen. Ich werde es gleich nochmal etwas in bunt visualisieren, wie das mit diesem Rotationsprinzip abläuft. Und dann haben wir sozusagen da eine vertrauenswürdige Quelle und wenn irgendwo anders was abbraucht, dann haben wir nochmal ein Backup und können auf die Daten zugreifen. Wo genau beginnt jetzt nochmal Backup? Das ist ja immer so eine Diskussion. Also der erste Schritt für einen zuverlässigen Rechner ist vielleicht ein RAID, also so ein Verbund aus mehreren Datenträgern, die logisch zusammengeschaltet werden und dann werden die Daten immer so kopiert, dass sie zum Beispiel auf zwei von den Datenträgern verfügbar sind. Und dann kann eine Festplatte halt ausfallen und das Gerät läuft schon mal weiter. Der Hauptzweck davon ist, dass das Gerät durchlaufen kann, dass ich im laufenden Betrieb die Festplatte vielleicht austauschen kann, wenn ich da rankomme. Und das Gerät ist halt verfügbar, es ist an und geht nicht einfach aus oder hängt sich auf. RAID ist kein Backup. Ich hoffe, das können alle mitsprechen. Und das kann aber natürlich ein Baustein sein in so einem Sicherheitskonzept. Dann können wir von logischen Backups sprechen. Also wenn ich jetzt eine Festplatte habe, da schreibe ich gerade an meiner aufwendigen Doktorarbeit oder Facharbeit oder was auch immer, irgendwas Wichtiges. Und jetzt haut es mein Editor oder ich habe irgendwie Unsinn gespeichert, die Datei aus Versehen überschrieben, dann könnte ich ja im einfachsten Fall einfach vorher meine Kopie davon machen und irgendwo ablegen als Doktorarbeit 2, Doktorarbeit 3 und so weiter. Das wäre jetzt die simpelste Form von einem logischen Backup und das macht auch Sinn, auch mit R-Snapshot kann man Dateien, die ja auf demselben Rechner sind, von dem Rechner in einen anderen Ordner kopieren, hat dann ein logisches Backup. Wenn es mir aber den ganzen Rechner zerhaut, Blitzeinschlag, Brand, Einbruch, all diese Szenarien, dann nützt mir das wenig. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch ein physisches Backup. Und das könnte man jetzt auch noch unterscheiden, online lokal. Also ich habe vielleicht eine Kiste daneben stehen, auf der das auch nochmal ist. Online woanders, das wäre das in dem vorherigen Vortrag mit iSCSI, wurde ja gezeigt, wie kann ich eine Verbindung aufbauen von meinem Zuhause zu dem Zuhause eines Freundes oder Büro oder was auch immer. Dann habe ich schon mal online da noch was woanders. Und jetzt wäre noch die Frage, wie schütze ich mich vor sowas wie einem Verschlüsselungstrojaner oder vor meiner eigenen Dummheit? Also vielleicht will ich noch ein Backup haben, was nicht angeschaltet ist, was irgendwo in einem Schrank, vielleicht sogar in einem Safe liegt. Das wäre dann noch ein Offline-Backup. R-Snapshot deckt so alles ab von logisches Backup bis zu online woanders, weil ich kann ja Rechner und Geräte backuppen, die sich vielleicht irgendwo befinden, wenn ich übers Internet da rankomme. Offline-Backup, wo ich Medien wechseln muss, das habe ich dem R-Snapshot noch nicht so richtig beibringen lassen. Ich habe leider auch keine Tape-Library zu Hause, die das physisch machen kann. Okay, dann steigen wir mal ein. Wir wollen R-Snapshot benutzen, um dieses Spektrum abzudecken, von logisches Backup bis hin zu ja, physischen Kopien von entfernten Geräten. Nicht erschrecken, das ist einmal die Installation auf Debian. Die entscheidende Zeile ist die oberste, einfach apt-install R-Snapshot. Das ist ein Grund, warum ich Debian liebe. Es ist so schön simpel. Der Screenshot ist jetzt aus einem Mini-Mini-Docker-Image von Debian, damit man mal sieht, was alles die möglichen Abhängigkeiten sind. In einer typischen Debian-Installation hat man das meiste von dem Krempel sowieso schon installiert. Ich habe mal markiert, was die wirklich wichtigen Sachen sind. Kann man das in der letzten Reihe noch lesen? Ja, aber ich sehe ein paar Daumen nach oben, super. Also cron ist so ein typischer Unix-Daemon, der zu regelmäßigen Zeitpunkten Dinge ausführen kann. Das klingt, als könnte das praktisch sein für Backups. Und rsnapshot ist auch so ein Tool in Unix-Philosophie, ist es ziemlich simpel gehalten. Ist jetzt nicht nur ein Shell-Skript, schon ein komplexeres Programm. Aber es benutzt wiederum andere Unix-Tools, um seine Funktionalität zu implementieren und fängt nicht an, das Rad von vorne zu erfinden. Also cron ist dabei. Dann haben wir mit XM4 so einen einfachen Mail-Server. Also das ist zumindest die einfache Version davon. Das ist einfach, damit das Programm einem E-Mails schickt, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Also das generell irgendwie so ein Erfahrungswert von mir, so ein Server, auf dem irgendwas läuft, der muss mir E-Mails schicken können, damit ich mitkriege, wenn irgendwas schief läuft. Dann haben wir Async. Das ist ein Programm, was Ordnerstrukturen in Quelle und Ziel miteinander synchronisieren kann. Das kann also checken, dass dann derselbe Stand ist auf A und B und dabei auch nur die Sachen übertragen, die sich tatsächlich unterscheiden. Das ist auch sehr praktisch. Wir haben den OpenSSH-Client. SSH ist so ein klassisches Protokoll, um sich mit entfernten Rechnern zu verbinden und da irgendwas zu tun. Und darüber kann man auch super Dateien übertragen. Das nutzen wir also typischerweise, um von den entfernten Rechnern unsere Dateien abzuholen. Perl ist die Programmiersprache, mit der ich seit 10 Jahren unterwegs bin als Freiberufler, die ich sehr schätze. Das wurde vorhin irgendwie so gepriesen, als wäre das eine besondere Fähigkeit. Ich finde Perl sehr lesbar und verständlich, in dem man sich gut ausdrücken kann. Das ist jedenfalls die Sprache, in der rsnapshot geschrieben ist. Und dann haben wir noch das rsnapshot-Paket selbst. Also das dauert hier irgendwie 3 Sekunden, bis das fertig ist. Dauert länger, dass wir das gelesen haben. Und dann kommen so 2 Konfigurationsdateien, die relevant sind und die schauen wir uns jetzt mal an. Das erste ist im cron.d-Ordner so eine rsnapshot-Datei. Das ist die Konfiguration von cron, also für das regelmäßige chronologische Ausführen. Und das ist jetzt die Standardversion von der Konfigurationsdatei. Der obere, etwas gelbliche Block ist erstmal nur so ein bisschen Kommentar, der ganz viel erklärt. Und die unteren 4 Zeilen sind ein Beispiel, wie man das machen könnte. Das ist auch schon ganz sinnvoll. Man muss die Routen entfernen, irgendwie sonst passiert gar nichts. Und im Standardfall heißen die jetzt Alpha, Beta, Gamma, Delta. Also das sind die letzten Wörter in den Zeilen, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Fand ich jetzt nicht so wahnsinnig sprechend. Deswegen wäre meine Empfehlung, er ändert das etwas ab. Also Routen weg und hinten Hourly, Daily, Weekly und Monthly. Also zu Deutsch, wir machen alle paar Stunden ein Backup, täglich, nach Tagen und monatsweise. Ich habe das jetzt in einem Vortrag, obwohl ich ihn auf Deutsch halte, explizit mal auf Englisch gelassen, weil naja, Umlaute und Dateisysteme, also aus Snapshot und Perl haben damit garantiert kein Problem, aber wenn ihr mit irgendwelchen Tools, Dateimanagern, was weiß ich, dann auf das Backup zugreift, dann ist vielleicht besser, wenn da keine Umlaute in den Namen stehen. So, was machen jetzt diese anderen kryptischen Sachen, die in den Zeilen stehen, wer noch nie cron benutzt hat? Der ganz linke Block mit den Ziffern, das sind Uhrzeiten, also erste Zeile aller 4 Stunden, dann 3.30 Uhr, genau 3 Uhr und 2.30 Uhr passieren dann immer Dinge. Und der Block in der Mitte mit den vielen Sternchen, das ist das Datum. Nur Sterne bedeutet halt jeden Tag, also die stündlichen und täglichen, die muss ich ja jeden Tag ausführen. Mit der 1 in der letzten Spalte, das ist Weekly, der Wochentag. Und wie der Amerikaner das natürlich erfindet, Sonntag ist der erste Wochentag. Und in der letzten Zeile Monthly mit der 1 ist dann halt der erste Tag des Monats. Gut, ich habe versprochen, wir gucken uns eine bunte Visualisierung an. Wie ist das jetzt nochmal genau mit diesen rotierenden Backups? Ich habe das mal versucht darzustellen. Also wir haben ein Original, das könnte jetzt unsere ganze Festplatte sein in Rot. Oder ihr könnt euch auch vorstellen, es ist eine einzelne Datei, eure wichtige Arbeit, die ihr bald abgeben müsst. Von der wollen wir auf jeden Fall regelmäßig ein Backup haben. Deswegen machen wir einmal unser Intervall hourly. Und da wird die Datei alle 4 Stunden oder was auch immer man konfiguriert hat, kopiert in das Backup-Verzeichnis und wird in so einen Topf getan und alle 4 Stunden wird durchrotiert. Das heißt, Topf 0 wird in den Topf 1 verschoben und so weiter. Und wenn das durch 6 Töpfe durchrotiert hat, dann wird halt der letzte gelöscht. Und mit 6 Töpfen über 24 Stunden aller 4 Stunden kommt man halt genau einen Tag hin. Und das ist so ein schönes Rotationssystem, wo ich mehrere Kopien davon habe und sozusagen dann auf unterschiedliche Versionen zugreifen kann, ohne dass das unendlich viel Speicherplatz belegt. R-Snapshot benutzt auch Hardlinks, wie im vorherigen Vortrag schon erwähnt. Und das bedeutet, wenn sich die Datei gar nicht ändert, haben wir auch nur eine Kopie in dem Backup-Verzeichnis. Und das andere sind quasi nur Zeiger darauf. Das heißt, R-Snapshot ist auch ziemlich effizient. Und wenn sich Dateien halt häufig ändern, habe ich wahrscheinlich irgendein Interesse daran, verschiedene Versionen zu sehen. Die habe ich dann auch, wenn sie gleich sind, dann muss ich nur einmal den Speicherplatz aufwenden. Und wir können ja mehrere von diesen Rotationsmechanismen konfigurieren, so wie ich das jetzt hier vorgeschlagen habe, dann daily. Das heißt, genau einmal nachts wird aus dem letzten Hourly-Topf das verschoben und Daily.0 genannt. Und dann ist wieder ein Topf frei in dem Hourly-Rhythmus, der wird dann beim nächsten Mal wieder aufgefüllt. Und so passiert das für alle Rhythmen, auch für Weekly und auch für Monthly. Wenn wir das jetzt so haben, können wir das immer zusammenrechnen. Also wenn wir jetzt 24 Stunden haben, plus 7 Tage für den Daily-Rhythmus, plus 4 Wochen für den Weekly-Rhythmus, plus 3 Monate für den Monthly-Rhythmus, dann sind das zusammen etwas über 125 Tage, also habe ich mehr als 4 Monate Puffer, wo ich nochmal auf Sachen zurückgreifen kann. Wenn jetzt der Rechner einfach abbrennt oder mein Gerät, was ich sichere, brennt ab, dann will ich ja wahrscheinlich den allerletzten Stand haben. Manchmal merkt man dann irgendwie nach ein paar Wochen, dass man aus Versehen irgendwas gelöscht hat oder dass man doch die alte Version nochmal brauchte. Dafür ist es halt super praktisch, dass man nicht nur genau den einen letzten Stand hat, sondern dieses Rotierende. Das ist schon ein ziemlich hilfreiches System. Ich habe beide Fälle schon ein paar Mal gebraucht, so den letzten Stand, um irgendwas wieder zusammenzubauen und auch ältere Stände, um nochmal nachzugucken, wie war das eigentlich früher. Mir ist zum Glück, ich bin Gott ganz dankbar, dass ich noch keinen Komplettausfall hatte und irgendwie auf mein Offline-Backup zurückgreifen musste. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung rein in die Konfiguration. Das ist die etc-rsnapshot.conf. Die ist ziemlich lang, die kann ich hier gar nicht in ganzer Länge zeigen, enthält aber ganz viele Kommentare, die irgendwas erklären. Und die meisten Sachen muss man auch gar nicht anpassen. Ich zeige jetzt nur die, die anzupassen sind. Und genau, das ist auch durchaus recht übersichtlich. Jetzt hier ganz oben in der Datei ist eigentlich nur die unterste zu sehende Zeile interessant, Snapshot Root. Das ist halt das Verzeichnis, wo eure Backups reinkommen. Standardmäßig ist das hier irgendwas in /bar. Bei mir ist das unter /mnt irgendwie so ein extern gemountetes Wait, wo das drauf soll. Und ich muss euch unbedingt noch einen Hinweis geben, das ist auch in den Kommentaren da erklärt in der großen Box oben. Das rot markierte, das sind Tabulatorenzeichen. Denn in den Dateipfaden und in Kommandos, die wir aufrufen wollen, da können ja Spaces enthalten sein und deswegen hat man sich hier entschieden, in der Konfigurationsdatei ist der Trenner für verschiedene Felder ein Tab-Zeichen, das ist aber halt nicht immer sichtbar. Wenn es irgendwann in diesem Vortrag mal unklar ist, ob da jetzt ein Tab oder ein Space hinkommt, dann meldet euch gerne und fragt. Ich habe es jetzt hier einmal rot markiert, das kommt in den anderen Folien dann nicht mehr. Okay, also hier kann man einfach das Verzeichnis anpassen, wenn man das möchte. Man kann auch das Standardverzeichnis nehmen. Und dann kommen etwas in der Mitte der Datei, diese Retain-Schlüsselwörter. Die sagen halt, welche Rotationsmechanismen es gibt und wie oft, nein, halt wie viele davon gespeichert werden. Es sagt eben nicht, wie oft, weil das macht ja schon cron. Und also theoretisch kann ich das per Hand 7-mal hintereinander ausführen. Dann ist halt irgendwie mein Rotationstöpfesystem einmal voll. Aber normalerweise wird das ja im Abstand von 4 Stunden ausgeführt. Genau. Im Standard ist ja wieder Alpha, Beta, Gamma und die untere Empfehlung ist dann die Variante, wie man es macht, so wie ich es vorhin in der Visualisierung vorgestellt habe. Das ist recht klar und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, wie kann ich denn jetzt wirklich irgendwas konkret sichern? Da haben wir erstmal das Backup-Schlüsselwort, das kann lokale Ordner sichern. Also meine Empfehlung wäre ja etc, das ist so die Grundkonfiguration des Systems, also alles, was nicht direkt mit dem Benutzer zu tun hat. Da sind manchmal auch Netzwerkverbindungen drin, so diverse rechnerweite Einstellungen, sehr empfehlenswert. Auch wenn man ein Install-Skript hat, was so ein Rechner einrichtet, so wie der sein soll, manchmal weicht das dann merkwürdigerweise von der Realität etwas ab und da kann man immer nochmal nachgucken. /home sind die Home-Verzeichnisse der Benutzer, also euer ganzes Nutzerprofil, das Browserprofil, die schon begonnene Facharbeit, Doktorarbeit, alle möglichen Einstellungen von eurem Desktop. Unbedingt will man das haben. Dann würde ich noch empfehlen /root. Das ist das Benutzerverzeichnis des Root-Benutzers. Den benutzt vielleicht nicht jeder aktiv, installiert vielleicht Programme nur mit sudo. Aber wenn man dort in dem Benutzerprofil von root Sachen ablegt, da sind manchmal noch irgendwelche Keys von irgendwelchen Programmen oder man hat mal eine Software runtergeladen oder sich da eine Kopie gemacht von irgendeiner Config, mache ich auch eigentlich auf jedem Rechner ein Backup von. Und meine Erfahrung ist noch, dass es hilfreich ist, /var log mal zu backuppen. Das sind halt Log-Dateien mit dem, was bei Programmen so passiert ist. Und das hat sich schon häufiger herausgestellt, dass es doch ganz praktisch ist, da nochmal reinzugucken, was vor einem Monat irgendein Programm geloggt hat. Die rechte Spalte Backup-Rechner ist dann einfach ein Name für dieses Backup, da wird das reingelegt. So kann man sich die Sache ein bisschen sortieren. Da kann man aber Freitext reinschreiben, was man will, das wird dann halt einfach ein Ordnername. So sieht es aus, wenn Backups dann erstellt wurden. Ich habe jetzt hier mal quasi ein LS gemacht auf den Ordner, wo die Backups drin liegen. Und dann sieht man halt, dass die oberste Ebene ist Hourly 0, Hourly 1 und so weiter. Also diese Rotationsmechanismen, die werden dann immer umbenannt. Und da drin liegen die eigentlichen Backups mit dem Namen des Backups, was es hier bei mir Backup-Rechner ist. Und da drin geht es einfach los mit dem Wurzelpfad, zum Beispiel /etc. Das geht dann noch beliebig tief, je nachdem, was halt gesichert wurde. Nun wollen wir alles backuppen, das heißt nicht nur unseren lokalen Rechner, sondern vor allem auch andere Rechner, was uns da ganz viel Sicherheit gibt. Deswegen sichern wir andere Server über SSH. Wenn also so eine Terminal-Verbindung möglich ist oder überhaupt eine SSH-Verbindung, dann kann das rsnapshot das machen. Der Unterschied ist einfach, dass bei der Backup-Quelle vor dem Pfad noch mit Doppelpunkt ein Rechnername angegeben ist, also jetzt hier server.example. Wenn das sowohl auf dem Backup-Rechner als auch auf dem Server root ist, dann kann man den Nutzernamen auch weglassen. Ich habe ihn mal mit hingeschrieben, damit man sieht, wie es funktioniert. Sind erstmal dieselben 4 Backup-Quellen in den ersten 4 Zeilen. Im zweiten Block würde ich bei Server noch ein paar Sachen ergänzen, die es jetzt auf dem Desktop-Rechner nicht gibt. Aber /srv, da sind manchmal so Server-Sachen drin bei bestimmten Linux-Distributionen oder wenn das euer Stil ist. Ansonsten in Debian typischerweise war FTP, war Mail, war www. Also wenn ihr einen Webserver habt, Mail-Server und so weiter, dann wären das ganz heiße Quellen, um mal ein Backup davon zu machen. Und für die kreativeren Sachen, die vielleicht keinen SSH-Zugriff können oder wo man irgendwelche Kopfstände machen muss, da gibt es noch das Stichwort Backup-Script. Da kann man zum Beispiel zu Fuß irgendeine SSH-Verbindung ausführen und damit irgendwas tun, ein Kommando, und sich dann auch in einen Ordner legen. Das habe ich jetzt immer Server-Script genannt. Und das rsnapshot wechselt dann in dieses Verzeichnis und führt in diesem Verzeichnis das Kommando aus. Also egal, welche Dateien dieses Kommando dann so erzeugt, indem es die zum Beispiel irgendwo runterlädt oder wie auch immer die Dateien erzeugt, die liegen dann in diesem Ordner und können mit durchrotiert werden. Das heißt, die Skripte können eigentlich relativ simpel sein und einfach in eine Datei schreiben und die Datei liegt dann automatisch im richtigen Ordner. Damit es klappt mit der SSH-Verbindung zum Server, brauchen wir noch einen SSH-Schlüssel. Das haben vielleicht die meisten schon mal gemacht. Dann liegt der SSH-Schlüssel wahrscheinlich in eurem Benutzerverzeichnis, weil ihr normalerweise als euer normaler Nutzer euch mit irgendwas verbindet. Jetzt läuft rsnapshot typischerweise als root, weil das muss ja auch auf dem lokalen Rechner mit root-Rechten Backups machen von allen möglichen Verzeichnissen. Das geht typischerweise nur mit root-Rechten. Und das heißt, der root-Benutzer auf dem Backup-Rechner, der braucht jetzt Zugang zum root-Benutzer auf den anderen Servern, wo ein Backup von ziehen soll. Und da führt man einfach als root mal das Programm SSH-Keygen aus. Das erzeugt dann so einen Schlüssel. Und wenn auch keiner da liegt, dann legt es das Verzeichnis an und erzeugt einfach so einen Schlüssel mit dem Standarddateinamen. Das fragt auch noch 3 Fragen. Da drückt man einfach nur Enter. Das sind hier die fett markierten Zeilen. Man sollte halt keine Passphrase festlegen, weil sonst muss man alle 4 Stunden an den Rechner und die irgendwie eingeben. Keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Nee, realistisch macht man keine Passphrase und dann kann das Programm automatisch das Backup ziehen. Jetzt haben wir auf dem Backup-Server schon den Schlüssel. Jetzt müssen wir diesen Schlüssel noch bekannt machen auf dem Server, von dem wir ein Backup ziehen wollen. Wir verbinden uns also einmal damit. Das geht vielleicht bei euch typischerweise schon, indem ihr einfach als normaler Benutzer SSH root @server eingibt, weil das habt ihr schon immer so gemacht. Und dann wechselt ihr dort meldet ihr euch als Root-Benutzer an, legt dort nochmal ein .ssh-Verzeichnis an und schreibt in die Datei Authorized Keys. Die legt halt fest, welche Keys auf dem Server akzeptiert werden, um sich einzuloggen. Und da müssen wir jetzt den Key übertragen, den wir gerade angelegt haben. Einfachste Lösung, Zwischenablage da rein kopieren und dann Steuerung D drücken. Ihr könnt auch irgendeinen Texteditor eurer Wahl benutzen. Hauptsache diese Datei anlegen mit dem Inhalt. Und dann könnte man mal einen Test machen, so wie im untersten Block. Wir gehen von dem Root-Benutzer auf den Backup-Rechner per SSH auf den Zielserver und führen dort mal das Programm Async aus und lassen uns die Version anzeigen. Also Async muss da auch vorhanden sein. Das ist die einzige Abhängigkeit, die wir dafür brauchen. Also man muss kein Agent oder sowas installieren, wie das andere komplexere Backup-Lösungen haben. Das ist also auf jedem Standard-Linux-Server vorhanden. Und wenn es auch so über SSH ausgeführt werden kann, dann ist alles gut und es kann losgehen. Jetzt fangen wir mal an mit so kleinen Optimierungen, wie man sich das Ganze noch ein bisschen schöner machen kann. Ich wollte Platz sparen und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, wie kann ich Dateien ignorieren, die in meinem Backup eigentlich keine Rolle spielen und nicht gebraucht werden. So Klassiker sind temporäre Dateien wie irgendein Cache.directory-Sachen von meinem Dateimanager oder sowas. Das tut mir überhaupt nicht weh, wenn ich die lösche. Und dafür gibt es in der rsnapshot.conf dieses Exclude-Schlüsselwort. Wenn man über SSH Async ausführt und dann Sachen komplex von A nach B kopiert, dann ist es gar nicht so trivial, für das Async die richtige Exclude-Konfiguration anzugeben, weil die Syntax und Sonderzeichen kodieren und so ein bisschen tricky ist. Das ist sehr schön an rsnapshot. Man kann es hier einfach mit diesem simplen Exclude-Ding hinschreiben und dann wird es schon richtig gemacht. Hier ist direkt eine Frage.
Ist das global, diese Exclude für alle Jobs?
Die Frage ist, ob das global ist und genau so ist es. Ich habe das jetzt, also für mich passt das so. Man kann natürlich für jede einzelne Zeile, wo man was backuppen möchte, noch Argumente dranfügen. Das habe ich jetzt aber nicht in den Folien drin. Sprich mich gerne nochmal drauf an. Noch eine Frage?
Nee, Kommentar dazu. Also du kannst das pro Backup-Zeile angeben, du kannst auch pro Backup-Zeile auf eine Datei verweisen, wo dann die ganzen Exclusions dran stehen.
Das war hier nochmal die Bestätigung, dass man das pro Zeile angeben kann und dass man auch pro Zeile auf eine Datei verweisen kann, in der dann diese Excludes angegeben sind. Also einfach noch ein paar andere Beispiele mit ganzen Pfaden, zum Beispiel irgendwie Foto-Vorschaubilder von meinem Fotoarchiv, das ist halt ein ganzer Ordner. Ich habe bei mir so Perl-Installationen in verschiedenen Perl-Versionen und so konfiguriert, wie ich das brauche. Das ist dann halt in meinem Home-Verzeichnis ein Ordner Perl 5. Oder das gibt es halt in jeder Programmiersprache, PHP-Projekte. Da habe ich vielleicht in meinem Workspace, wo meine ganzen Programmierprojekte sind, jeweils ein Projekt pro Ordner. Und da ist dann dieser Vendor-Ordner drin, in dem die ganzen PHP-Module liegen. Die muss ich nicht 50-fach backuppen und die kann man aus dem Internet runterladen. Die muss ich eigentlich überhaupt nicht backuppen. Deswegen ignorieren. Angekündigt habe ich ja alles backuppen und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie kann ich denn Systeme backuppen, wo ich nicht per SSH drauf komme oder wo es eben nicht dieses Async-Programm gibt. Da habe ich ein paar Fälle von und die möchte ich euch jetzt gerne noch zeigen. Einmal habe ich OpenWrt im Einsatz und da ist standardmäßig kein Async installiert. Das kann auch Pakete installieren. Ich bin jetzt aber gar nicht so ein übelster OpenWrt-Experte. Also habe ich mir eine simple Lösung gebaut, wie ich davon mir ein Backup ziehen kann. Ich benutze also nicht das Backup-Schlüsselwort, was so der Standardfall ist, sondern Backup-Script mit was eigenem, rufe zu Fuß SSH auf und führe dann bei OpenWrt einfach tar aus und packe mir das etc-Archiv in einen tar. Das wird mit dem senkrechten Strich übertragen zu einem tar lokal auf dem Backup-Rechner und dort mit x einfach wieder ausgepackt. Das ist ein bisschen rudimentär, aber es funktioniert. Und weil das OpenWrt seine Konfiguration so schön komplett in etc hält, bin ich damit eigentlich fein raus. Das gefällt mir sehr gut. Dann gibt es noch einen Fork von OpenWrt, der heißt DDWrt. Ist, glaube ich, ein nicht mehr so lebendiges Projekt. Aber ich habe an einigen Außenstellen oder so noch so einen alten Plaster-Router mit DDWrt im Einsatz. Der große Vorteil davon war mal, das hatte so eine hübsche Web-Oberfläche. Habe ich hübsch gesagt? Also es hat eine Web-Oberfläche und das ist halt so eine Mini-Distribution für billige Plaster-Router, dass da kein SSH-Zugriff mit dabei ist. Wir haben also nur die Web-Oberfläche. Wie können wir das automatisieren? Das ist in dem Fall noch relativ trivial, weil das macht HTTP Basic auf. Also bei jedem HTTP-Aufruf im Webbrowser wird einmal Nutzername, Passwort mitgeschickt. Im Browser sieht das dann so aus, dass man so einen einfachen Dialog hat, der halt bei jeder Seite auftaucht oder... Nee, der Browser merkt sich das, aber er schickt es halt bei jedem Aufruf mit. Und wir wollen es ja automatisieren. Deswegen habe ich wieder Backup-Script benutzt. Und das Programm wget, das kennen bestimmt die meisten irgendwie unter Linux, wenn man auf der Konsole was runterladen will, kann das halt einfach Dinge runterladen. Und dann gebe ich meine Adresse an ddwrt in meinem Netzwerk, wie auch immer der heißt. Und dann muss man nur diese nvram-bug-Datei runterladen. Also zumindest in der, der ddwrt-Version von meinem Router ist das so. Und der Kniff ist jetzt hier, dass man mit minus minus netrc noch dieses Passwort da reingibt. Da legt man eine .netrc-Datei an, wieder im Profil des Root-Benutzers auf dem Backup-Rechner, weil mit dem läuft das Ganze her. Und dort braucht man einfach eine Zeile pro Eintrag. Keine Ahnung, ob jemand diese Datei schon hat, ansonsten ist es einfach nur das. Machine, dann kommt der Maschinenname und dann hat man halt Login und Passwort. Und mit minus minus netrc guckt sich wget diese Datei an, findet dann da die Nutzerzugangsdaten und überträgt die mit und kriegt auch tatsächlich dann dieses Backup in irgendeinem lustigen Binärformat. Anderes klassisches Thema sind SQL-Server, also richtige Datenbank-Server, die machen so Transaktionen und haben riesige Blöcke von Dateien. Das ist keine gute Idee, die jetzt einfach mit einem Dateisystem Kopie zu kopieren, weil dann hat man irgendwie so einen merkwürdigen Zustand und es ist nicht so garantiert, was man da eigentlich hat. Und es ist auch sehr schwer, das dann wieder zu restoren. Keine gute Idee, sondern dafür gibt es spezielle Dump-Programme, die einem in einem sinnvollen Format die ganze Datenbank geben. Und ich habe das so konfiguriert, dass halt regelmäßig sich rsnapshot per SSH mit dem Server verbindet und dort pgdumpall ausführt. In Debian ist es jetzt so konfiguriert, um pgdumpall auszuführen, muss man der Postgres-Unix-User sein. Deswegen ist die Zeile ein bisschen kompliziert geschrieben. Also wir haben ja zweimal Anführungszeichen und das Ergebnis wird dann halt in dem Backup-Rechner in der Datei postgresql.sql geschrieben. Soweit klar. Jetzt zu den Anführungszeichen. Und eine Vorbemerkung, ich habe hier in Zeile 2 am Ende so ein Enter-Zeichen. Das hat halt nicht mehr in eine Zeile gepasst und ich wollte die Schrift nicht winzig klein machen. Also da, wo das Enter-Symbol ist, da ist nur ein Leerzeichen, weil das alles noch ein Kommando ist. Und da wird also dem SSH-Programm für den anderen Server das übergeben, was in einfachen Anführungszeichen ist. Das ist in ein Verzeichnis wechseln, Postgres-Benutzer werden und dann da ein Kommando ausführen. Und dieses Kommando, was als Postgres-Benutzer ausgeführt wird, das ist jetzt in den doppelten Anführungszeichen. Bisschen komplizierte Syntax, aber dann funktioniert das. Anderes Beispiel, MySQL oder MariaDB funktioniert so ähnlich, aber natürlich wieder ein bisschen anders. Da heißt das Programm MySQL Dump und man kann es direkt als Root-Benutzer ausführen mit ein paar Argumenten. Deswegen sieht es relativ simpel aus. Schreibt man dann in die MySQL-SQL-Datei. Wenn das so simpel ist, dann können wir vielleicht noch einen Schritt weitergehen und das Ganze noch komprimieren, weil die Standardausgabe, so wie ich das jetzt hier zeige, ist halt das klassische SQL-Format. Das ist sehr textlastig, da wiederholt sich extrem viel. Das kann man super komprimieren und hat viel kleinere Backups. Und da sich in der Datenbankdatei wahrscheinlich eh immer ein bisschen was ändert, kann man diese Datei mit rsnapshot nicht effizient speichern. Also wenn ein bisschen was da drin anders ist, dann speichert rsnapshot eine komplette neue Kopie davon, von der ganzen Datei. Also der untere Block ist jetzt eine leicht optimierte Variante, wo auf dem Server das noch mit gzip komprimiert wird, dann wird es übertragen und lokal auf dem Backup-Rechner in so einer Datei mysql.sql.gz geschrieben, kann man mit gzip auch wieder ganz einfach entpacken und auch lesen mit zless oder sowas. Nicht alle Fälle sind so einfach. Was ich bis jetzt beschrieben habe, ist ja, wir sind auf dem Backup-Rechner root und wir sind auch auf dem Server, von dem wir was ziehen wollen, auch root. Dann haben wir alle Macht und können schöne Dinge tun. Leider ist die Welt nicht immer so einfach. Ich habe ein paar Projekte, wo der Webspace einfach bei einem Webhoster, in diesem Fall bei Manitou, gemietet ist. Und da kann man normalerweise nur so per FTP zugreifen und hat halt einen Webspace, wo man Dateien ablegen kann und eine Datenbank. Günstigerweise kann man bei denen auch überhaupt eine SSH-Verbindung aufmachen, aber da ist man halt nicht root. Und ich kann natürlich nicht einfach die ganze Manitou-Datenbank backuppen mit allen Kundendaten und nicht nur von meinen. deswegen müsste ich das entweder irgendwie manuell machen oder ich könnte ja eine SSH-Verbindung auf den Webserver machen und von dem Webserver eine Verbindung zu dem Datenbankserver und da habe ich Zugangsdaten. Da habe ich mir ein Skript geschrieben, das ist ein bisschen länger, das werde ich jetzt nicht zeigen, aber die ganzen Folien und die Skripte sind online auf GitLab. Und dieses Skript, einfaches Shell-Skript, macht halt so eine SSH-Verbindung auf mit einer Port-Weiterleitung und dann kann mein MySQL-Dump von meinem Backup-Rechner durch den Port-Tunnel sich mit dem Datenbankserver im Manitou-Netzwerk verbinden. Also ich kann leider keine direkte Verbindung aufbauen und verbindet sich dann damit verschiedenen Datenbanken. Und die Argumente sind ganz einfach. Das ist einmal der SSH-Zugang, also Nutzername und Server. Da muss auch wieder natürlich der Key konfiguriert sein. Dann im Manitou-Netzwerk der Servername von dem MySQL-Server und dann halt beliebig viele Datenbanknamen. Und die Datenbanken müssen natürlich auch irgendwo konfiguriert sein. Das heißt, ich brauche dann so eine Punkt, also im Root-Verzeichnis des Backup-Nutzers eine .my.cnf-Datei. Und da gab es ja auch mal einen Blog, der die zeigt, aber der ist leider verschwunden. Tut mir leid. Genau, wenn ihr eine Frage habt zu genau MySQL und wie kann ich das automatisieren, fragt mich gerne. Dann mache ich mal eine andere Kategorie auf, nämlich so lustige Plaste-Router, die aber schlauer sind. Ah, da ist mein Blog. Genau, so kann die Dateien aussehen. Genau, die eckigen Klammern machen halt immer so Sections auf für jede Datenbank und da muss man für jede Datenbank Nutzernamen und Passwort angeben. Funktioniert für mich so ganz gut. Ich wollte euch gerne noch in die Welt von JavaScript-basierten Plaster-Routern einladen. Ich habe also, das ist jetzt einfach ein beliebiges Beispiel, bei mir im Einsatz ein TP-Link EAP225. Vermutlich geht das mit diversen Modellen von TP-Link. Die haben so eine schöne, etwas moderner aussehende Login-Seite und dann wird halt eine Browser-Session gemacht, so wie man das so gewohnt ist. Man loggt sich irgendwo ein und kann dann da rumklicken. Und da passiert im Hintergrund leider ein bisschen viel JavaScript. Wenn man dann in dem Menü sich rumklickt, dann kann man unter System sich diese Datei herunterladen. Ich habe mir mit Firefox angeguckt, was genau passiert da eigentlich, was wird durch die Gegend gesendet und es ist leider ein bisschen unnötig kompliziert und ich habe überhaupt keine Lösung gefunden, wie man das mit einem Skript irgendwie ausführen könnte oder mit einem Befehl. Deswegen habe ich mir selber ein kleines Perl-Skript geschrieben, weil ich benutze dieses HTTP-Framework Mojolicious. Damit soll man eigentlich Web-Anwendungen bauen. Aber das hat halt auch ein User-Agent, also so einen einfachen HTTP-Client und HTML-Parser. Das ist jetzt keine Rendering-Engine, die alles richtig schön macht, aber das brauchen wir gar nicht, wir wollen ja nur Sachen runterladen. Und dann habe ich ein Skript geschrieben, dem übergibt man einfach die Base-URL, also die Startseite von diesem Plaster-Router, vielleicht ein Nutzername, wenn das nicht der Standard-Nutzername ist, und ein Passwort. Kurzer Blick da rein, kann man das aus der letzten Reihe noch lesen? Nur so mittelmäßig. Also auf dem Video kann man das bestimmt gut sehen. Wir packen einfach die Argumente aus, die wir bekommen haben, erzeugen uns so ein User-Agent, mit dem wir durch die Gegend surfen können und dann müssen wir der Login-Seite einfach Nutzernamen übergeben und das Passwort ist nochmal so lustig verschlüsselt mit MD5. Dann müssen wir, also dann gucken wir, ob wir tatsächlich eine Session bekommen haben. Leider antwortet der nicht ordentlich mit dem HTTP-Status-Code, sondern man muss so gucken, ob wir einen besonderen Cookie bekommen haben, in dem was Sinnvolles drinsteht. Und dann können wir einen Request machen und spannenderweise muss man dabei dann auch unbedingt nochmal den Referver-Header mitschicken. Also das Ding ist irgendwie sinnlos kompliziert gebaut, aber am Ende bekommt man eine Binärdatei mit der Config und die können wir in dem Perl-Skript einfach mit Print rausschreiben. Und das heißt, in rsnapshot können wir das wieder benutzen, haben ein Programm, rufen das auf, geben die Adresse mit das Passwort, und also Nutzernamen und Passwort, und können das dann einfach in eine Config-Bin schreiben. Also die Standarddatei, wenn man die runterlädt im Browser, dann wird die auch Config-Bin genannt. Deswegen würde ich die jetzt hier auch mal so nennen. Andere Variante von billiger Plaster-Router mit komischer Oberfläche. Eine Fritzbox, das ist jetzt halt noch eine alte Fritzbox, die bei mir so rumliegt. Ich mag die Fritzbox nicht besonders, aber ich habe doch mal aus Neugierde für diesen Vortrag geguckt, wie würde das denn gehen? Also das ist die schöne Startseite, wo man sich einloggt und wo wieder zu viele Dinge mit JavaScript passieren. Und dann kann man sich da in der Oberfläche rumklicken und hat dann so einen Download-Dialog. Da muss man auch unbedingt nochmal ein Verschlüsselungspasswort angeben, mit dem dann das Backup nochmal lustig verschlüsselt ist. Ich habe mein Skript genommen von dem TP-Link und habe das noch ein bisschen erweitert und angepasst Und dann kann man das wieder genauso aufrufen. Jetzt sind die Argumente einfach anders. Es gibt bei diesem alten Fritzbox OS Version 6 gibt es keinen Nutzernamen, sondern nur ein Passwort. Und dafür gibt es halt noch dieses Encryption, also das Verschlüsselungspasswort. Abhängigkeit, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist einfach Mojolicious. Dieses Web-Framework aus der Perl-Welt, so eines der vielen, die da existieren, ist seit Ewigkeiten auch in Perl, in Debian, Ubuntu und so weiter verfügbar. Kann man mit apt-install einfach installieren. Kein großes Ding. Kurzer Blick in die Code-Datei. Weiter oben wird also ganz normal dieser User-Agent ausgepackt. Und was bei der Fritzbox spannend ist, man kann so eine Art API ansprechen, wo man dann eine Session-ID bekommt. Da muss man auch das Passwort wieder merkwürdig verschlüsseln. Und dann muss man einen Request schicken an Firmware-Config. Und das ist halt leider nicht so typische Form-Data, wie das ein Browser normalerweise schickt, sondern man muss irgendwie so drei getrennte Dokumente aus einem Multipart schicken. Und die müssen in der richtigen Reihenfolge sein, habe ich gestern Abend noch gelernt, dank meiner zwei fleißigen Mithelfer. Vielen Dank und viele Grüße an dieser Stelle. Und dann kriegt man tatsächlich in so einer HTTP-Antwort dann die Config in einem recht menschenlesbaren Textformat und kann die einfach ausschreiben. Also Config, wie das aussieht, ist genauso, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Vielleicht noch zwei kleine Anpassungen, die man machen kann. Ich habe mir, also bei mir läuft so ein Backup-Rechner auch zu Hause und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das soll jetzt nicht mein ganzes Netzwerk lahmlegen, deswegen will ich die Übertragungsrate limitieren. Und da kann man so Einstellungen setzen, das ist jetzt das erste Beispiel zeilenweise. Bis jetzt habe ich immer nur gezeigt, es gab drei Spalten mit Schlüsselwort und dann Backup-Quelle und einen Namen dafür. In der vierten Spalte kann man auch optional so Argumente angeben. Das Plus deutet an, das wird zu den Standardargumenten für Async hinzugefügt. Also wenn ich das so hinschreibe, dann wird Async immer mit dem Argument minus minus BW Limit 1 Megabyte ausgeführt. Und so kann ich halt die Rate begrenzen. Jetzt ist es ein bisschen nervig, wenn ich das irgendwie hundertfach machen muss. Deswegen kann ich das auch einmal global festlegen und dann wird es an alle von diesen Backup-Sachen, die per Async was übertragen, mit angehängt. Genau, und dann stellt sich die Frage, wie ist denn das jetzt, wenn ich so ein Backup-Skript habe, was vielleicht zu Fuß eine SSH-Verbindung aufbaut oder irgendwas anderes Kompliziertes macht und dann per Pipe in der Datei schreibt, da kann ich ja nicht diese Async-Argumente benutzen. Deswegen meine Empfehlung, einfach das Programm PV benutzen. Das ist normalerweise dafür da, so einen schönen Fortschrittsbalken zu zeigen. Aber den Fortschrittsbalken kann man ausschalten und man kann die Geschwindigkeit limitieren. Das ist ziemlich genau das, was wir brauchen. Installieren ganz einfach mit apt-install irgendwie so ein Mini-Programm, was seit Urzeiten in Debian enthalten ist. Und dann kann man Backup-Skript benutzen, hat sein SSH-Kommando. Punkt, Punkt, Punkt steht hier für was auch immer da gemacht wird, um ein Backup zu ziehen. Dann ruft man PV auf mit Quiet ohne Fortschrittsbalken, weil sonst hat man die ganzen Fortschrittsbalken in dem Log stehen. Und mit minus minus Wait Limit kann man halt auch wieder so eine Datenrate setzen. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich externe Programme wie SSH und PV immer mit vollem Pfad ausführe, vielleicht ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Das hat damit zu tun, dass die Programme, die von Cron und rsnapshot gestartet werden, eine sehr limitierte Einstellung für $path haben, also die Variable, die festlegt, wo so Programme liegen können, die man ausführt. Deswegen ist es notwendig oder zumindest empfehlenswert, die immer mit vollem Pfad zu starten. Genau, das ist die Variante, um die Übertragungsrate über das Netzwerk zu limitieren. Die andere Frage ist die Aktivität auf meinem Rechner. Also gerade wenn ich mit CP einfach, also rsnapshot benutzt den internen CP zum Kopieren, wenn es da von meinem einen Datenträger auf den anderen Datenträger Sachen kopiert, dann könnte es einfach meinen Rechner selber belasten. Wie lange das Backup braucht, ob das 5 oder 10 Minuten sind, ist mir aber eigentlich ziemlich egal. Deswegen will ich vielleicht den Backup-Prozess selber einfach mit einer geringen Priorität laufen lassen. Und da gibt es so zwei Kategorien, die man einfach benutzen kann. Das eine ist der Nice-Faktor, also wie freundlich zuvorkommend sich das Programm verhält, also quasi die CPU-Priorität. Und dann habe ich noch gefunden für die I.O.-Priorität, also zum Lesen und Schreiben, gibt es I.O.-Nice. Und dann kann man einfach in die Cron-Datei gehen, wo rsnapshot gestartet wird und das voranstellen. Nice-N19, das ist das höchste Level an Niceness, also die höchste Freundlichkeit, das heißt die geringste Priorität des Programms. Und damit kann man dann wieder irgendwas starten und damit starten wir IONICE. Das hat etwas sprechenderen Namen und IDLE steht halt für so einen Ruhezustand. Das heißt, wenn der Rechner jetzt gerade in der Sekunde nichts anderes zu tun hat, dann kann er ein bisschen Backup machen. Und wenn irgendein anderes Programm läuft, was vielleicht wichtig ist, also Vielleicht ist das auch ein Desktop-PC, auf dem die Backups laufen. Dann ist da halt irgendein Programm, was jemand benutzt. Könnte auch ein Server sein, auf dem eben noch andere Dinge passieren, die dann wichtiger sind und höhere Priorität haben. Ich möchte euch noch eine Fehlermeldung zeigen aus der Realität. Das hier also eine echte E-Mail, die ich bekommen habe, weil dieser Hourly-Prozessor das häufigste Intervall gerade fehlgeschlagen ist. Das R-Snapshot sagt dann, hier ist irgendwas schiefgegangen, bitte schau dir das mal an. Und den Aufruf, der oben in der Titelzeile steht, den könnt ihr jetzt schon ganz gut lesen mit Nice und IO Nice und so weiter. Dann kommen mehrere Zeilen, also 4 Zeilen mit einfachen Backup-Targets von Ordnern. Und zuletzt wurde halt noch ein Skript ausgeführt und es hat dann halt nicht geklappt, weil zwar mein Backup-Rechner online war, aber der Server, den ich ziehen wollte, da ist der DSL-Anschluss halt irgendwie gerade hops gegangen und dann ging das in dem Moment nicht. So viel zum Thema R-Snapshot. Man könnte das natürlich noch ewig weitertreiben und ich habe da auch schon so ein paar Ideen. Mich würde interessieren, welche anderen Systeme man vielleicht noch backuppen möchte, vielleicht wo ihr auch eine kreative Idee sucht, wie das gehen könnte. Relevant können da Laptops sein. Ich habe schon mal geschaut, der nächstfolgende Vortrag über Restic, der könnte da ganz gut passen, da freue ich mich auch persönlich drauf. Ein anderer Gedanke, der mich schon länger beschäftigt, wir haben ja Root-Rechte auf dem Backup-Rechner und gehen mit Root-Rechten auch auf den Server, von dem wir was ziehen. Ich vertraue zwar dem Backup-Programm, aber es ist vielleicht schon irgendwie ein bisschen kritisch und nicht so die tollste Idee. Vielleicht könnte man in der Authorized Keys-Datei auf dem Server festnageln, welche Programme überhaupt ausgeführt werden können. Also man kann da einfach was festlegen und dann wird es komplett ignoriert, welchen Programmaufruf das der SSH-Client mitschickt. Aber das gilt auch für sämtliche Argumente. Das heißt, ich könnte theoretisch die genau richtigen Argumente in die Authorized Keys reinschreiben, aber wenn ich mehrere Ordner synchronisieren möchte, dann habe ich auch mehrere unterschiedliche Aufrufe und dann passt das irgendwie nicht. Und mich hat schon länger die Frage beschäftigt, das R-Snapshot kopiert ja die ganze Zeit mit CP so Sachen durch die Gegend und löscht dann wieder einzelne von diesen Rotationsfällen. Und das ist ziemlich aufwendig mit CP ohne Elm und dauert so lange. Und BataFS hat diese tollen Snapshots, die einfach instant gehen, also sofort. Und damit arbeite ich schon relativ viel für andere Sachen, aber noch nicht bei meinen Backups. Und zum Glück wurde es eben in dem Vortrag schon mal angeteasert und ich werde mir das genau angucken, dass man lokal auf dem Backup-Rechner Snapshots benutzen kann und vielleicht auch Snapshots vom Quellserver, den ich backuppe, also dort einen Snapshot erzeugt, den dann im Binärformat lokal überträgt und dort vielleicht wieder auspackt oder sowas. Das fände ich ganz spannend. Jetzt habe ich die anderen Vorträge schon erwähnt. Wenn ihr das Video guckt, dann schaut gerne nach universelles Offsite-Backup mit iSCSI und jetzt folgend Backups mit Restic und Restic Profile. Ich habe hier noch eine Liste mit weiteren Ressourcen. Also die kompakte Übersichtsseite, die sagt nicht so wahnsinnig viel, aber auch Snapshot hat eine eigene Website. Auf GitHub sind tatsächlich aktiv Issues und auch Pull-Requests offen, wo diskutiert wird. Ich habe eine ausführliche Anleitung gefunden, eine Anleitung, die sehr kreativ irgendwelche Sonderfälle beschreibt und auch einen älteren Text, den es im Web-Archive nur noch gibt, der sich mit dieser BataFS-Frage beschäftigt. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ein paar Minuten für Fragen und danke erstmal fürs Zuhören.
Wir haben noch ein paar Minuten und deswegen gebe ich die Fragerunde frei. Wer möchte noch was wissen hier? Ich komme mit dem Mikro hin.
Ein Backup ist ja nur so gut, wie das Restore funktioniert. Wie machst du oder handhabst du oder Best Practice Restores dann von deinen Sachen?
Das hätte ich vielleicht mal noch erwähnen sollen. Restic hat so ein eigenes Repository-Format, was ich mir gleich mal anschaue. R-Snapshot arbeitet ja mit so einfachen Unix-Tools. Das heißt, wird einfach mit CP was kopiert. Du findest in dem Backup genau die Dateistruktur wieder, wie du sie auch im Live-System hast. Das heißt, ich weiß nicht, welchen Dateimanager du bevorzugst oder ob du auf der Konsole arbeitest. Du kannst einfach mit den gewohnten Tools da reingucken, dir das rausnehmen, da rauskopieren. Das ist für mich ein Vorteil daran, weshalb ich auch dem Programm sehr stark vertraue. Das sieht genauso aus wie das, was ich gewohnt bin und ich kann mit den gewohnten Tools darauf zugreifen.
Auf jeden Fall hat R-Snapshot eine relativ flache Lernkurve verglichen mit anderen Programmen. Ne?
Eine flache Lernkurve, sagst du? Ja.
Eine Frage bzw. eine Anmerkung. Du hattest ja immer mit der Root auf per SSH auf die Systeme zugegriffen, hattest gerade gesagt, du willst es schon einschränken. Wäre eine Möglichkeit, auf der Gegenseite mit Sudos zu arbeiten? Unterstützt das Programm direkt quasi in Aufruf und dann, dass ich ein Backup mitgeben kann, verwende folgenden User und mach dich dann per Sudo auf der anderen Seite zu den entsprechenden Rechten?
Ja, das wäre eine elegante Lösung. Und mit Sudo kann ich sehr feinkörnig konfigurieren, welche Aufrufe möglich sind. Und dann kann ich auch genau die richtigen Argumente festlegen. Ja, danke.
Und das andere war, du hattest vorhin gezeigt, dass diese Kette, da nur die Frage, ich glaube, das brauchtest du nicht, weil du keinen Offline-Backup hast. Aber wenn ich jetzt hier erst hourly 4 Stunden durchmache und dann die 5. Iteration habe, nach so und so viel Stunden, und dann erst auf daily gehe, dann habe ich ja einen ziemlichen Zeitversatz, wenn ich das auf einen anderen Rechner machen würde. Oder gibt es dann quasi einen Quick-Link, dass ich sagen kann, nimm die aktuellste Backup-Datei und nicht die älteste, wenn ich sie in die nächste Stufe verschiebe, um sie auf einem anderen Rechner zu haben?
Ich habe deinen Punkt nicht ganz verstanden. Also hourly 0 ist immer das aktuellste, was ich mir also kürzlich gezogen habe. Dann rotiert das durch und er nimmt für daily halt nicht das oberste, neueste, sondern eins, was dann schon ein paar Stunden alt ist. Aber ich will ja eh im Abstand von mehreren Tagen, Wochen, Monaten dann welche halten. Und ob die dann nochmal 4 Stunden früher oder später sind, ist mir ja relativ egal.
Also wenn ich das Ziel erreichen möchte auf einer anderen Maschine, da könnte ich theoretisch auch direkt das Daily auf einer anderen Maschine machen, wäre die Empfehlung.
Jetzt, ich habe dich jetzt akustisch
und nicht ganz verstanden. Wenn ich das Ziel habe, dass ich auf eine zweite Partition, auf einen zweiten Rechner, auf irgendeine andere, ich sag mal, Brandabschnitt kopiere, dass ich direkt das Daily dorthin oder das Hourly dorthin kopiere. Dann könnt ihr eine Strategie fahren, Hourly auf der lokalen Maschine und das Daily auf einer anderen Maschine. Dann hätte ich das Problem, dass ich halt maximal 24 Stunden Verlust hätte, wenn was passiert.
Ah, ach so, das, also als Vorschlag gemeint. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, das ist cool. Dann habe ich das offline, obwohl du dann vielleicht auch das Hourly 0 direkt rüber kopieren könntest oder halt an beiden Stellen hast. Noch mehr Fragen?
Eine Frage, wenn ich auf dem Quellsystem ACLs habe, auf meinen Dateien und Verzeichnisse, wie wird das mit übertragen und wie wird damit beim Kopieren von den einzelnen Rotationen damit verfahren?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich noch nie beschäftigt habe.
Das hängt ja auch vom Filesystem ab, weil das Backup im selben Filesystem landet. Und wenn das Filesystem keine ACLs unterstützt, kann man sie dann auch nicht sichern.
Ja, aber wenn ich welche habe, der Kopierprozess, ob der auch
übernimmt. Also du könntest einfach nachschlagen, was Async da macht, weil ich denke, dass Asnapshot sich nicht im Besonderen damit beschäftigt, sondern Async bestmöglich aufruft.
Async kann es, aber das Problem ist halt die Cookie-Befehl von
Okay, der Einwand ist, dass R-Snapshot das schon übertragen könnte, aber was dann bei dem Copy im Dateisystem passiert. Ja, guter Punkt, aber kann ich nicht auflösen.
Auch einmal zu dem Root auf der anderen Seite. Es gibt tatsächlich bei R-Sync ein mitgeliefertes RR-Sync, heißt das. Das gibt man einfach mit in dem Authorized Keys an und als Command und das limitiert dann eben auch gegebenenfalls Read-Only auf einen bestimmten Pfad. Das ist schon bei R-Sync dabei.
Cool.
Eine Verständnisfrage. Diese Backups werden ja nicht inkrementell, sondern komplett erstellt jedes Mal. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber auch nein. Also wir machen als erstes quasi ein Voll-Backup, dann wird dieses Rotationssystem angewandt und dabei werden immer nur die Dateien tatsächlich kopiert, die sie auch geändert haben. Also du kannst jeden von diesen Schnappschüssen angucken und ihn wie so ein Voll-Backup benutzen. Aber Speicherplatz wird nicht so benutzt, als hättest du 40 Kopien von dem ganzen Ding.
Okay, verstanden. Wenn ich jetzt mein Backup verteilt machen möchte, also einmal zum Beispiel auf dem NAS und einmal auf dem Backup-Server, wie kann ich das einstellen, dass das Snapshot, was auf dem Backup-Server landen soll, automatisch GPG verschlüsselt wird?
Du willst jetzt noch was verschlüsseln? Also wenn du 2 Backup-Rechner hast quasi, dann könntest du einfach auf beiden individuell R-Snapshot laufen lassen. Das würde schon mal die Sache der Aufteilung relativ einfach gestalten. Verschlüsselung mit GPG habe ich jetzt nicht aus dem Hut, also würde ich hinkriegen, können wir uns gerne darüber unterhalten, aber kann ich dir gerade nichts zeigen.
Wie würdest du damit umgehen, wenn die Systeme, die man backupt, so viele Dateien haben, dass so ein R-Sync-Lauf irgendwie 24 Stunden dauern würde?
Da das ist kein ganz hypothetisches Szenario. Gerade wenn der immer am Monatsanfang synchronisiert sich mein RAID einmal und guckt, dass noch alles schick ist. Und dann ist irgendwie der Rechner so unterlastet, dass ein Lauf länger als 4 Stunden dauert, auch wenn das eigentlich gar nicht so viel zu machen ist. Dafür habe ich noch keine wirklich gute Lösung. Also der Snapshot merkt, wenn der vorherige Lauf noch am Arbeiten ist und stellt dann einfach seinen Dienst ein. Das heißt, es geht nichts kaputt, es wird nichts irgendwie überschrieben. Aber dann machst du halt so lange, wie ein Lauf noch zu Ende braucht, nicht den nächsten hourly Snapshot. Also es ist schon eine gewisse Einschränkung, aber mir ist halt, wie gesagt, noch nie was kaputt gegangen dadurch. Von daher halte ich das gerade noch aus.
Erstmal sehr schöner Vortrag.
Danke.
Benutzt das auch schon seit irgendwie wahrscheinlich inzwischen 20 Jahren. Das mit dem Alpha, Beta, Gamma, Delta hat historische Gründe. Es gab immer wieder Leute, die in den Jahrzehnten gefragt haben, wenn ich da jetzt mein Daily, Monthly, was auch immer angebe, warum macht er das nicht automatisch Daily, Monthly? Und dann halt nicht damit klarkamen, dass sie da noch einen Cron irgendwie vorsetzen müssen.
Ah, dann ist es sozusagen didaktisch hilfreich, um zu verstehen. Genau, weil es sind ja nur irgendwelche Wörter, die du hinschreibst.
Genau, es kann halt irgendwas da stehen, Apfel, Birne, sonst was. Es hat keine semantische Bedeutung. Danke. Das den Leuten beizubringen, war halt historisch schwierig. Dann, wenn man das so mit dem SSH-Zugriff auf andere Systeme macht, du hast es ja auch vorgeführt mit Root-Keys. Also der als Zielnutzer dann Root auf dem System. Vielleicht möchte man das nicht aus Sicherheitsgründen, dass da so jemand, dass da so ein System mit einfach nur einem SSH-Key Zugriff auf Root auf dem anderen System hat. Lösung, die ich dafür genommen habe, ist einen unprivilegierten Nutzer auf dem Zielsystem, der dann über ein SSH-Konfiguration sudo macht. Mhm. Dann hat man das schon mal abgesichert und man kann dann auch noch ein kleines Skript davor schalten, so ein Restricted Rsync, der dann halt guckt, dass wirklich da nur die richtigen Rsync aufgerufen wird mit den richtigen Argumenten, nicht, dass da jemand ankommt und irgendwie den ganzen Rechner scrapt. Und das ist Wichtige zum Thema Datenreduzierung ist Hardlinks. Rsync macht, wenn man es richtig einstellt, Hardlinks von den vorhandenen Dateien und legt halt bei den nicht geänderten Dateien keine neue Datei an, sondern nur ein Inode. Und damit kriegst du halt sehr schön Deduplizierung.
Also das ist meines Wissens nach jetzt die Standardeinstellung.
Genau, aber
also
man sollte es wenigstens einmal erwähnen.
Ja, ich habe das Wort Hardlink nicht benutzt und da nicht noch eine schöne Visualisierung gebaut. Aber das ist genau das, die Technik, die ich meine, wenn ich sage, man macht sozusagen Kopien in verschiedenen Snapshots, aber die brauchen nicht so viel Speicherplatz. Das Schöne mit R-Snapshot ist, dass man sich mit den Hardlinks eigentlich nicht beschäftigen muss. Der ganze Sinn davon ist, dass es die managt. Und ich weiß zwar, was die tun, aber muss mich damit nicht rumquälen. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Wir sind schon ganz schön weit in der Zeit.
Eine würde ich noch durchlassen, wenn noch einer möchte. An der Ecke, genau.
Ja, ich habe öfters das Problem, dass ich auch meine Backups monitoren will, also gucken will, sind die Backups gemacht worden. Also da hast du ja einmal angesprochen mit den Mails, dass man das einrichtet. Aber wenn man dann einen Haufen Mails bekommt in seinem Postfach, dann ist es immer zugespammt.
Ja, du wirst das bestimmt so konfigurieren, dass das immer funktioniert.
Natürlich. Aber gibt es da noch eine Möglichkeit, das irgendwie zu monitoren? Man könnte ja zum Beispiel mit statt Cron zu nehmen, System D, da könnte man gucken, ob der failed oder sowas. Aber gibt es dann noch von dem Programm direkt, dass man das irgendwie abfragen kann?
Also ich wüsste jetzt nicht, dass das Programm besondere Dinge tut, um das machen zu können, aber du kannst dir da auf jeden Fall Lösungen bauen. Kannst du mir noch kurz zurufen, welche Monitoring-Lösung du benutzt? Nagios. Da bin ich jetzt lange her, dass ich das benutzt habe, aber also du kannst dir die Log-Datei angucken und gucken, ob die irgendwie, also die schreibt, wenn es erfolgreich war. Du könntest dir den Zustand der Backups angucken, ob die irgendwie ein bestimmtes Änderungsdatum haben oder eine bestimmte Größe. Du könntest halt den Aufruf auch machen, also Cron loggt ja auch, wenn das Programm gescheitert ist. Oder du machst halt gar nicht Cron, um es aufzurufen, sondern System D. Da kann ich mir jetzt eine ganze Bandbreite vorstellen, aber ich habe jetzt nicht die perfekte Lösung.
Dann sind wir durch. Ich halte R-Snapshot für ein sehr einfaches, leicht zu lernendes Tool. Große Empfehlung für die Zwecke, die du vorgestellt hast. Das finde ich total interessant. Aber wenn es schwieriger wird, wenn es mit um Sicherheit geht oder man hat sehr viele Systeme, die auf einen Server gehen sollen, dann kann man auch mal nach anderen Systemen schielen und dann kann ich schon überleiten in den nächsten Vortrag. Jetzt können wir erstmal Dankeschön sagen für diesen hervorragenden Vortrag, für die wunderbare Einführung und ich hoffe, dass AirSnapshot neue Nutzer gewonnen hat.
Dankeschön.